Kids Wanna Rock.
Der Titel war stark genug, um das ganze Album danach zu benennen, aber der Song selber wurde dann weggestrichen.
Ein Verkaufsbooster für das Album.
Da gehe ich ja gar nicht mit.
Heaven. I need somebody. Summer of 69.
Wir machen jetzt ein Hitfeuerwerk und das muss jetzt endlich mal richtig, richtig groß im großen Stil klappen, was wir hier machen. So fühlt sich das Album Reckless für mich so ein bisschen an.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Boys of Summer, wir tragen den Sommer im Namen. Und auch wenn wir uns in diesem Podcast hauptsächlich um die 80er kümmern, so denken wir häufig wehmütig an den Sommer 69 zurück, beziehungsweise an den Summer of 69, den vielleicht bekanntesten Song von Bryan Adams, wenn wir an seine Rocksongs denken und nicht an die Balladen, mit denen er gerade später noch größere Erfolge verbuchen konnte. Bryan Adams, der kanadische Rockmusiker mit der Reibeisenstimme, feierte 1984 mit seinem Album Reckless und darauf enthalten sein Summer of 69 den großen Durchbruch. Ich bin Eckhard Maronde und ich möchte heute über Reckless sprechen mit einem Studiogast, der uns schon in vergangenen Folgen zu Van Halen, Whitesnake und Def Leppard kompetent zur Seite gestanden hat. Er ist Musikjournalist und Musiker bei den Bands Task Force, Toxicator und Darkness. Hallo, Dominik Rothe.
Hallo, Eckhard. Vielen Dank für die erneute Einladung.
Dominik, was war denn dein erster Berührungspunkt mit Reckless?
Also sicherlich habe ich irgendwo mal Summer of 69 gehört, sei es im Radio oder auf irgendeiner Compilation-CD im Auto bei meinem Vater oder so. Also dass der Song... Ich würde fast behaupten, wenn man jetzt nicht gerade live dabei war, als das Album rauskam und die Promokampagne lief, dann, also wenn man das erst später alles entdeckt hat, dann kommt man, glaube ich, gar nicht drum herum, dass Summer of 69 der Erstkontakt mit diesem Album ist.
Also würdest du auch sagen, ja, das ist eigentlich so der herausstechende Hit vom Album. Also das Album hat 10 Songs, also wieder dieses Phänomen, wir haben 10 Songs und 6 Lieder davon wurden direkt als Single veröffentlicht und Summer of 69 war nicht die Lead-Single, aber ein Booster eigentlich, ja. Ein Verkaufsbooster für das Album.
Auf jeden Fall.
Aber so in der Rückschau ist es doch irgendwie so der Song, der am meisten so im Gedächtnis bleibt.
Ja, das kann man, glaube ich, ohne Zweifel so sagen.
Wir haben noch eine andere Sache festgestellt im Vorhinein, also schon vor vielen Jahren. Du hast mal eine Rezension für Reckless geschrieben, für Metal.de.
Ja.
Und da ist uns aufgefallen, oder dir ist aufgefallen, dass der Titelsong, dass es überhaupt einen Titelsong gibt. Und der ist auf der normalen Version des Albums überhaupt nicht enthalten. Was damit passiert?
Ja, wie das zur Zeit als Vinyl das Format für Alben war, ja doch häufiger vorgekommen ist, hatte auch Bryan Adams für Reckless mehr Songs aufgenommen, als dann hinterher sich vernünftig auf seine Schallplatte pressen lassen. Ich glaube, 7 Stück sind sogar. Aber zum 30-jährigen Jubiläum des Albums 2014 sind die 7 Songs, die damals über die Klinge springen mussten, dann nachträglich im Rahmen von der 30th Anniversary Edition dann doch noch veröffentlicht worden. Und da ist dann plötzlich der Titelsong des Albums dabei, Reckless, der es auf die ursprüngliche Version gar nicht geschafft hat. Was ich immer so erstaunlich finde, weil ich mir denke, der Titel war stark genug, um das ganze Album danach zu benennen, aber der Song selber wurde dann weggestrichen. Und 10 andere, da wurde beschlossen, dass die jetzt doch irgendwie eine stimmigere Platte ergeben, ohne den eigentlichen Titelsong.
Genau, und wir hatten ja bei Def Leppard gesehen, eigentlich hätte man auch auf Vinyl, wie viele Songs hatten die dann letzten Endes auf dem Album? 12, aber ja. Bei einer Länge von über einer Stunde. Also ja. Das war ja immer die Sache, geht das überhaupt rein physikalisch? Kann man eine Stunde Musik auf Vinyl pressen? Es schien irgendwie zu gehen. Also das heißt, wir hatten 38 Minuten Musik auf dem Album, da wäre natürlich Reckless auch noch drauf gegangen.
Theoretisch schon, selbst wenn man jetzt sagt, 20 Minuten pro Plattenseite ist eigentlich das Ideale so. Da wären ja schon noch ein paar Minuten übrig gewesen, um diesen einen Song da noch unterzubringen.
Bryan Adams hat aber den Song, also für sich selbst geskippt tatsächlich,
ja.
Aber der Song, der wurde dann ziemlich, im gleichen Zeitraum dann doch verwendet. Und zwar von der kanadischen Rockband Loverboy.
Aber natürlich mit einem Twist.
Genau. Es ist nämlich nicht der Titel Reckless, sondern bei ihnen heißt der Song Dangerous. Also das heißt, man ist nicht rücksichtslos, sondern gefährlich.
Aber geht ja zumindest in eine ähnliche Richtung, ne?
Natürlich. Wenn man jetzt einen Song singt, dann passt tatsächlich Dangerous allein von der Silbenanzahl besser irgendwie in die Rhythmik rein als Reckless, Dangerous.
Da muss ich ja sagen.
Irgendwie, es passt besser, aber...
Da gehe ich ja gar nicht mit. Ich finde, wenn man dann Bryan Adams Version hört, merkt man schon, dass der Song eigentlich für diesen zweisilbigen Titel geschrieben wurde und damit Dangerous dann so die Gesangslinie halt einfach ein bisschen... anpassen mussten, damit das dann auf den Song passt.
Aha.
Weil ansonsten ist er ja sehr ähnlich, ne? Also so viel haben Loverboy da ja jetzt bis auf den Refrain gar nicht mehr geändert. Was man daran finde, ich habe jetzt im Vorfeld unserer Aufnahme heute dann auch nochmal geguckt, so es gibt ja doch einige Bands und Künstler und Künstlerinnen, die Songs aufgenommen haben, die Bryan Adams eigentlich mal zusammen mit seinem Stammproduzenten Jim Vallance geschrieben hat für eine seiner Platten und die dann nicht da drauf gelandet sind, aus welchen Gründen auch immer. Also das war mir bis vor kurzem jetzt auch gar nicht so bewusst, dass Bryan Adams neben seiner eigenen immens erfolgreichen Karriere ja dann auch noch als Songwriter für andere Leute auch noch Hits geliefert hat. Also da gibt's ja jetzt schon gar nicht mal so viele Leute, die sowohl als Solokünstler mega erfolgreich sind und dann auch als Songwriter für andere. Beziehungsweise die sogar ihre Ausschussware dann noch an andere verkauft kriegen.
Ja, absolut. Also Bryan Adams und Jim Vallance, das ist wirklich so ein Songwriting-Tandem gewesen, das 1978, also bevor Bryan Adams überhaupt seine erste Solo-Platte aufgenommen hatte, die haben sich getroffen und das war irgendwie eigentlich ein Zufall, dass die beiden sich getroffen haben, aber es war auch so ein bisschen gesteuert. Bryan Adams suchte jemanden und Jim Vallance, selbst auch Schlagzeuger einer Band gewesen in Kanada, der wollte sich mehr auf Songschreiben verlegen und die beiden, die waren ja wirklich über Jahrzehnte, also bis 89 und dann später nochmal, waren die wirklich ein sehr erfolgreiches Tandem. Und mir war das immer bekannt tatsächlich, weil Loverboy, die Band, die ich wirklich sehr verehre, aber man muss halt auch sagen, selbst als Songwriter sind sie, ich sag mal, nach der zweiten Platte so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also das heißt, sie haben sich dann auch gerne Songs auf den Leib schreiben lassen, maßschneidern lassen, beziehungsweise sie haben vielleicht einfach Songs eingekauft. Und von Bryan Adams und Jim Vallance war eigentlich immer was dabei.
Ja.
Und es gibt noch einen zweiten Song auf der Bonusseite, sage ich jetzt mal, und zwar ist das Draw the Line. Den hatte Paul Dean, der Gitarrist von Loverboy, auf seinem ersten Soloalbum 1989 auch verwendet. Und daher kannte ich den Song auch. Also für Bryan Adams war der damals offensichtlich, ja, was soll man sagen, nicht gut genug? Oder ja, er passte vielleicht einfach nicht drauf? Keine Ahnung, für Paul Dean fürs Soloalbum reichte das. Er ist jetzt böse gesagt,
ja,
oder?
Ja.
Also toll ist das Album nicht. Naja, egal.
Aber ich sag mal, gerade Reckless, finde ich, ist ein Song, der schon so stark ist, der hätte mal ruhig auf dem ursprünglichen Album sein können. Also ich hätte da sogar, wenn wir dann gleich das Album nochmal durchgehen, hätte ich sogar durchaus ein, zwei Abschusskandidaten, wo ich Reckless besser gefunden hätte.
Ja, ich denke mal, wir kommen dann wahrscheinlich zum Ende hin dahin.
Ja.
Das Album beginnt, beziehungsweise vielleicht sollte man ganz kurz sagen, also Bryan Adams hat vor Reckless schon 3 Alben aufgenommen gehabt, die wirklich grandiose Titel auch hatten, und zwar...
Es geht los mit Bryan Adams.
Genau, der zweite ist dann You Want It, You Got It.
Und
du willst es, du kriegst es.
Als drittes kam dann Cuts Like a Knife, was würde ich jetzt sagen, ja so sein erstes richtig groß, also was jetzt richtig, aber schon sein erstes wirklich erfolgreiches und großes Album war, mit unter anderem ja dem Titelsong und Straight From the Heart. Aber... Und da finde ich, haben wir jetzt auch eine Parallele zum letzten Mal, als ich hier Gast war und wir über Def Leppard gesprochen haben. So wie bei Hysteria, finde ich, merkt man auch bei Reckless, dass das so eine Platte ist, wo sich Def Leppard oder in diesem Fall dann jetzt Bryan Adams und Jim Vallance wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das Ding muss jetzt durch die Decke gehen. So, ne, jetzt wird's Zeit, dass ihr keine also Wir machen jetzt ein Hitfeuerwerk und das muss jetzt endlich mal richtig, richtig groß im großen Stil klappen, was wir hier machen. So fühlt sich das Album Reckless für mich so ein bisschen an.
Auf jeden Fall. Und wenn wir zum Beispiel die letzte Single, die sechste Single vor Augen führen, das ist nämlich das Duett mit Tina Turner, It's Only Love. Und das Video, das spielt dann natürlich auch in einer großen, großen Halle.
Ja.
Und das Gitarrenriff, das ist eigentlich, das ist wirklich für Hallen gemacht oder für Arenen eigentlich. Und da sind wir natürlich auch im Bereich Rock, ja, aber natürlich Arena-Rock.
Ja,
also das heißt für die großen, großen Hallen.
Auf jeden Fall.
Es funktioniert auf jeden Fall.
Aber das finde ich ehrlich gesagt auch wieder ziemlich erstaunlich. Dann hat man halt mit Tina Turner so einen namhaften Feature-Gast auf einem der Songs und das ist dann aber nicht irgendwie, also da sollte man doch meinen, das ist irgendwie die erste oder spätestens die zweite Single aus der Platte, wo man halt wirklich in der Promomaschine sagen kann, hey, guck mal, Tina Turner, ne, die ist auch dabei, die singt hier auf dem Album einen Song mit. Völlig verrückt, dass das erst die letzte Single aus dem Album war, finde ich.
Mhm.
Aber spricht natürlich umgekehrt auch für das Selbstvertrauen, das Jim Vallance und Bryan Adams in das Songmaterial hatten, das sie da für Reckless zusammengestellt haben. Ne, dass sie halt nicht so
Fall, ja,
bei der Auswahl der Singles jetzt nicht so das Name-Dropping in den Vordergrund gestellt haben, sondern anscheinend ja lieber die Songs an sich.
Mhm.
Was war denn dann die erste Single aus dem Album?
Die erste Single war Run to You. Und es gibt noch eine interessante, wo du sagst irgendwie, dass man, dass die beiden sich hingesetzt haben. Es gibt noch eine interessante Episode beziehungsweise eine Anekdote, dass nämlich nach der ersten, wie soll man sagen, Aufnahmesession sind die beiden dann zu ihrem Manager hingegangen und haben dann gefragt, hier, hör dir das mal an, irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Und der sagte dann, where's the rock? Und das hat die beiden dann animiert, beziehungsweise Bryan Adams dann nochmal animiert, einmal Summer of 69 neu aufzunehmen.
Mhm.
Und zum anderen One Night Love Affair. Und außerdem kam dann nochmal Kids Wanna Rock als neuer Song hinzu.
Ja.
Also das heißt, er hat sich das dann wirklich sehr wortwörtlich zu Herzen genommen. Also
ja,
es musste nochmal ordentlich rocken.
Ja, das klingt so, als hätte Bryan Adams im Laufe der Arbeiten an diesem Album selber vergessen, was auch die Öffentlichkeit manchmal vergisst. Nämlich, dass er ja im Kern trotz aller Schmuse-Songs immer noch ein echter Rockmusiker ist, ne? Das vergisst man ja gerne manchmal, weil im Radio wird ja heutzutage außer Summer of 69 gefühlt nur der Song aus dem Robin Hood Film und dann den er mit, was war es, Rod Stewart und Sting, glaube ich, für die drei Musketiere in den 90ern noch gemacht hat. Also
es war ein bisschen schmusiger.
Ja, ja, also im Radio werden ja gefühlt nur noch die Songs irgendwie, wenn da mal was von Bryan Adams läuft, abgespielt. Da gerät das mal in Vergessenheit, dass Bryan Adams ja schon ganz klar ein Rockmusiker ist, bei dem die Gitarre immer eine wichtige Rolle spielt.
Genau, und das Album beginnt tatsächlich auch mit einem, ja, Rocksong, ne? One Night Love Affair war auch eine Single, wenn auch die fünfte. Und was ist das für ein Song?
Ich finde, es ist ein sehr melancholischer Song. Also gerade dieser Refrain, finde ich, der hat schon auch so für mich, wenn ich den höre, immer auch, ja, genau, immer auch so eine gewisse leichte Traurigkeit in sich, auch wenn es natürlich irgendwie trotzdem ein Song ist, der ganz gut nach vorne geht und das Album somit natürlich dann auch passend eröffnet.
Genau, also ist schon Abtempo, kann man sagen,
ja,
aber da geht noch ein bisschen, ne, mehr Power rein,
ja,
auf jeden Fall.
Deswegen Reckless, der Titelsong, der hätte meiner Meinung nach dieses Album eigentlich eröffnen müssen.
Also, oh, okay. Interessant.
wenn er denn überhaupt drauf gelandet wäre.
Hättest du denn dann One Night Love Affair direkt geskippt und gesagt so, ja komm, den braucht man nicht?
Nee, den hätte ich dann vielleicht direkt danach tatsächlich platziert, so.
Okay, ja.
Spannend. Aber nochmal so einen richtigen rifflastigen Rocksong davor hätte ich, glaube ich, schon gesetzt. Aber ich hätte tatsächlich dann eher hinten raus auf der B-Seite einen Song gekickt. Zum Beispiel, also ich habe mir das Album jetzt wirklich gerade eben, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, nochmal angehört in der Vorbereitung und an Long Gone kann ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern. Das ist ein Song, also das Album ist ja wirklich ziemlich...
Der ist schon long gone, ja.
Das Album ist ja ansonsten wirklich super, aber der Song, wie gesagt, als Album gerade noch gehört, kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern, wie der ging.
Ja.
Genau. Verstehe ich dann halt nicht, warum sowas es auf das Album geschafft hat und dann der wirklich meiner Meinung nach super starke und eingängige Titelsong über die Klinge springen musste.
Tja, wir werden es nicht erfahren. Aber was auf jeden Fall drauf geschafft hat, She's Only Happy When She's Dancing. Ja, nicht der beste Song, würde ich sagen, oder?
Aber finde ich schon ein starker Song. Und ja, auch direkt nochmal so eine Abtempo-Nummer hinterher. Also ich finde sowieso, das Album startet schon ziemlich, ja. Das geht schon erstmal die ersten drei Songs, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu Run to You, die ersten drei Songs, so, das geht schon alles richtig, richtig gut nach vorne, ne, und etabliert dann halt nochmal, wo der Rock denn ist bei Bryan Adams.
Ja. Okay, where's the rock?
Ja. Ne, also, here we go. Da haben sie sich ja dann schon Mühe gegeben, die Antwort direkt am Anfang der Platte mit den ersten drei Songs zu liefern, wo der Rock ist.
Nehmen wir direkt nochmal Run to You mit dazu, also wie gesagt, die erste Single, und bei den ganzen Riffs, ich musste gerade eben noch mal hören, welches dieser Riffs es ist, aber es ist natürlich großartig eigentlich mit so einem Arpeggion, ja. Und dun, 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 dun. Ich muss das, glaube ich, mal einspielen oder so, wenn ich das hinkriege. Sonst muss ich dich fragen, du bist der Gitarrist und du kriegst das, glaube ich, besser hin als ich.
Aber also das ist, finde ich, Run to You ist mein Lieblingssong auf dem Album. Kann ich jetzt schon so sagen.
Oh, dann nehmen wir das schon vorweg. Alles klar.
Das kann ich jetzt nicht noch für mich behalten, für die Frage später. Ich finde, das ist wirklich ein Wahnsinnssong. Also der hat ja schon richtig Power. Ich finde dieses Intro-Riff, was du ja gerade schon so angedeutet hast, das finde ich total cool, wie der sich so langsam aufbaut und so eine richtig dichte Atmosphäre kreiert, bevor das dann alles in diesem richtigen Power-Refrain explodiert. Finde ich super stark von so einer Songwriting-Perspektive her. Da merkt man halt wirklich echt, dass die beiden sich richtig Gedanken gemacht haben, dynamische Songs zu schreiben, die einen coolen Spannungsbogen haben. Und da finde ich, ist Run to You das beste Beispiel für auf diesem Album. Und dass der auch in dem Videospiel GTA Vice City, das ich 2002 als Heranwachsender sehr immens viel gespielt habe, dass der da auch ständig beim Autofahren im Radio lief, hat mit Sicherheit auch was dazu beigetragen, dass ich das so empfinde.
Also es gibt ja auch Songs, die so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen fröhlicher sind einfach. Und der ist ja wirklich so ein bisschen von der Stimmung her, ist schon, er bleibt so ein bisschen mysteriös,
ja,
einfach.
Auf jeden Fall.
Er ist auf jeden Fall kein Happy-Song.
Nee, und hat auch wieder so eine leichte Melancholie bei sich, gerade wenn man sich dann noch diesen Text über eine komplizierte, sagen wir es mal, Liebesbeziehung dabei durchliest. So, also ich finde sowieso, diese leichte Melancholie schwingt, finde ich, auf sehr vielen Songs dieses Albums mit, obwohl das ja doch insgesamt eher so ein Power-Album ist. Aber immer mit so leichten sentimentalen Untertönen, nenne ich es jetzt mal. Also auch Summer of 69, jetzt greife ich natürlich schon völlig vorweg, aber auch das ist ja ein Song, der eigentlich total nach vorne geht, aber in dem Song steckt ja dann auch viel so Nostalgie und man erinnert sich an früher, wie unkompliziert das doch alles war und so, ne? Auch da, diese Kombination aus eigentlich so einem richtigen Power-Riff und dann aber, gerade wenn man den Text mit einbezieht, schon auch so ein bisschen so einem fast schon traurigen Lebensgefühl ist jetzt groß, aber ne, schon so eine gewisse Traurigkeit liegt da dann doch auch immer drin.
Genau, man blickt auf den Sommer 69 zurück, wo irgendwie, also man wusste irgendwie, man hätte mit der Band keinen Erfolg, aber trotzdem, wenn man zurückblickt, dann war das doch irgendwie the best day of my life. Ja. Und so ist es auch, ne? Erfolg ist nicht alles, aber natürlich, also eine andere Sache ist natürlich auch, Bryan Adams hat seine Stimme, glaube ich, zu Reckless wirklich, also da ist seine Stimme auf dem Höhepunkt, muss man einfach sagen. Ja. Also später war sie auch gut, aber wenn man sich jetzt so die Frühwerke anhört, da merkt man einfach, Bryan Adams war auf dem ersten Album wirklich noch blutjung. Ja. Also da war er 20 ungefähr oder 21, lassen 21 gewesen sein. Da war die Stimme vielleicht einfach noch nicht so als Reibeisen ausgeprägt. Und hier auf Reckless ist es eigentlich, sehr markant, also eine einmalige Stimme auf der, also unter 10 Milliarden Erdenbewohnern so ungefähr.
Ja, nee, da stimme ich voll zu. Und ja, schon auch, ne, so poppig wie Bryan Adams Musik dann am Ende oft ist, auch in seiner Stimme, finde ich, so melodisch er dann auch singt, ne, wie du schon meinst, dieses raue, dreckige hat er ja trotzdem drin, ne, also auch in seiner Art zu singen merkt man dann doch immer, dass der in seinem Herzen am Ende immer ein Rocker ist.
Ja.
Egal wie mainstream-tauglich seine Songs dann oft auch sind.
Nächster Song in der Reihe ist Heaven. Und da sind wir dann natürlich bei Bryan Adams eigentlichem Metier, so würde man heute sagen, angelangt, nämlich einer Ballade. Und wirklich einer sehr, sehr schönen Ballade, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Finde ich jetzt gar nicht mal großkitschig oder so, sondern wirklich ein sehr eingängiger und gefühlvoller Song, der dann, ne, nach den drei Power-Nummern, die davor kamen, dann auch so jetzt mal im Spannungsbogen des Albums gedacht, dann genau zum richtigen Zeitpunkt einmal so ein bisschen runterholt und so Luft zum Durchatmen lässt.
Genau, und es war eigentlich gar nicht klar, dass der Song auf dem Album final landen würde, weil eigentlich hatte man den Song, das war der erste Song, der für das Album aufgenommen wurde, beziehungsweise der in diesem Aufnahmezyklus aufgenommen wurde, und er wurde als Filmmusik verwendet für den Film A Night in Heaven, und man hatte eigentlich gar nicht vor, den dann auf das Album final draufzupacken, aber eigentlich schön, dass man es gemacht hat.
Ja, definitiv.
Absolut. Und man hat den Song dann auch nochmal ausgekoppelt, nämlich als dritte Single.
Ja, das kam ja dann auch zum richtigen Zeitpunkt, nach dem Run to You und Somebody, über den wir ja gleich auch noch sprechen, und die ersten beiden Singles nochmal etabliert hatten, dass hier Bryan Adams schon immer noch ein richtiger Rockmusiker ist, gab es dann mit Heaven natürlich was für den Klammerblues auf der Tanzfläche.
Heaven. Da, 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 da. Sehr schöne Nummer auf jeden Fall.
Ja.
Und es war dann natürlich auch für den Song eigentlich nochmal so ein zweiter Booster, dass der Song dann nach dem Film nochmal als eigenständige Single veröffentlicht wurde.
Ja.
Und das hat letzten Endes aber auch nochmal dem Album gut getan, weil das war jetzt seit November draußen und Heaven erschien dann im April 1985 als Single und hat nochmal ordentlich die Verkaufszahlen angekurbelt.
Ja.
Mal ganz kurz zum Album selbst. Wir nehmen ja hier immer nur die super duper Blockbuster-Alben mit in den Podcast, und Reckless ist wirklich ein Blockbuster-Album,
ja,
das muss man sagen. In Kanada war es das erste Album, was Verkaufszahlen über 1 Million erreichte. Wie war es sonst?
Ja, gut, die Platte war natürlich mega erfolgreich. Also insgesamt weltweit 12 Millionen verkaufte Einheiten. Allein in den USA 5-fach Platin.
Ja.
Das sind ja Zahlen, die sind schon völlig verrückt. In Kanada sogar, ich sehe es gerade hier nochmal, 11-mal Platin.
Genau. Das ja. heißt, 100.000 Alben einmal Platin, und ja. das heißt 1.100.000 dann insgesamt 11-mal. Wahnsinn, auf jeden Fall.
Aber hier über die ganze Welt verteilt gab es Platin-Auszeichnungen. Schweiz, Polen, Neuseeland, in den Niederlanden. In Deutschland hat es tatsächlich nur für Gold gereicht. Aber ich meine, damals brauchte man halt auch noch 250.000, um eine goldene zu kriegen. Ja, das war ja auch noch andere Maßstäbe, als das heute so der Fall ist.
Wie ist das eigentlich? Ich weiß nicht, kennst du dich da ein bisschen aus? Was macht man mit so goldenen Schallplatten oder Platin-Schallplatten? Also man kriegt richtig sowas nach Hause,
ja,
also in so einem Rahmen, und
ja, genau.
Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Vinyl, was dann mit so Goldspray oder so besprüht ist, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt echte Vinylplatten sind. Also
ja.
Also irgendwas ist auf jeden Fall was
sieht
man
so
nur
aus.
Ja, das schon, das sieht halt aus wie Platten, aber ich glaube nicht, dass man die, wenn man wollte, kann man die, glaube ich, nicht abspielen oder so. Es ist jetzt, glaube ich, nur ein reines Gimmick, was man dann irgendwie sich zu Hause hinhängen kann und sagen kann, ja, habe ich jetzt hier auch.
Aber was macht man dann mit 11 Stück? Also kriegt dann die Plattenfirma vielleicht für den Flur noch eins, und
also ich
so
meine sogar
sein, oder?
Ich meine sogar, wenn man Platin kriegt, dann kriegt man direkt schon mehrere von den Dingern. Also ich glaube, das ist wirklich so, dass weil wie du gerade schon sagst, dann kriegt irgendwie der Produzent eine und dann der noch.
Genau.
Also ich glaube, sobald du einmal so eine Auszeichnung kriegst, kriegst du da schon mehrere von diesen Exemplaren. Aber da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht weiß es ja da draußen jemand besser und kann uns aufklären.
Genau, wenn ihr das wisst, dann sagt Bescheid, schreibt eine E-Mail, kommentiert auf unseren Kanälen, Boys of Summer Podcast auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr natürlich die Songs nachhören möchtet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben eine Playlist auf Spotify, die heißt auch Boys of Summer Podcast, natürlich die Playlist zum Podcast. Da könnt ihr alle Songs von Reckless nachhören und natürlich auch die Coversongs. Und wenn ihr auch gerne Videos anschaut, dann findet ihr auch Boys of Summer Podcast auf YouTube. Dort findet ihr alle Videos, sofern es Videos gibt, und vielleicht auch ein paar Live-Songs, die wir euch dazu packen. Also schaut auch da auf jeden Fall mal rein. Heaven. So, das war jetzt eine schöne Ballade. Himmlisch.
Und danach geht's mit Somebody ja auch direkt wieder deutlich rockiger und vor allem finde ich sehr tanzbar. Zur Sache. Ich finde, der Song,
du sagst tanzbar.
Ich finde, Somebody hat so einen Groove, zu dem kann man wahrscheinlich, wenn man denn tanzt, was ich jetzt nicht unbedingt so tue, kann man da, glaube ich, gut zu tanzen.
Ja, also es hat auf jeden Fall auch hymnisches Potenzial, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Weil es hat so einen Refrain, den man in so einem großen Stadion sich gut vorstellen kann, dass die große Menge, also tausende Menschen, den zusammen nachsingen oder mitsingen.
Ja.
Und I need somebody. Und dann Bryan Adams.
Somebody like you. Ja, genau. Das, das ist schon wirklich für die Arena oder das Stadion gemacht.
Okay.
Aber das gilt ja
natürlich eine Single, ja, genau. Zweites Single, Januar 85.
Gilt ja gefühlt für den Großteil des Albums, dass das hier fürs Stadion gemacht ist. Aber ja, Somebody, zweite Single aus der Platte, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Klar, der ist schon sehr eingängig und gut zum Mitsingen und ne, Stadion, wir haben es ja jetzt alles schon durch, aber also ne, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass Summer of 69 erst so spät kam. Muss ich jetzt sagen, jetzt wo wir da nochmal so drauf schauen.
Noch ein halbes Jahr danach.
Ja, ne? Ja. Ne, wenn man da heute drüber nachdenkt, ist das ja, also A, hat er sich glaube ich schon von allen Singles am besten verkauft. Und B, ist das ja, also wenn die Leute da draußen einen Song von diesem Album kennen, dann den. Also der ist ja so totgenudelt worden in den fast in den 40 Jahren, seit die Platte rausgekommen ist. Oder 41 Jahre sind sie ja jetzt bald schon. Der ist ja wirklich so totgenudelt worden wie nichts an, also wie wenig andere Songs überhaupt. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, keine Ahnung, ne? Ob dann wirklich die Plattenfirma dann so einen Masterplan hatte, okay, wir koppeln 6 Songs aus von den 10 und den Titeltrack, den wollen wir schon gar nicht haben. Und der beste Song ist eigentlich Summer of 69, aber ach komm, den können wir auch als vierte Single auskoppeln, ich weiß nicht. Also vielleicht hat man sich da auch ein bisschen vertan einfach und es ging doch noch alles gut, weil letzten Endes wurde ja das Album und die Singles große Hits. Und du sagst natürlich Somebody, okay, und die zweite Seite beginnt mit Summer of 69, mit so einem Uptempo-Riff einfach und The Best Days of My Life, das ist doch, ich meine, das geht schon irgendwie zu Herzen.
Ja, ja, und das ist ja auch so ein Text, wo, glaube ich, jeder, also selbst wenn man jetzt nicht, wie er es dann beschreibt, da irgendwie Gitarre gespielt hat, so, aber ich glaube, dieses generelle Gefühl von, ah, und dann war ich noch so jung und da war alles irgendwie so unbeschwert, ich glaube, das ist halt, also ich glaube, dass der Song auch deshalb so ein Mega-Hit geworden ist, weil das halt wirklich so ein Gefühl ist, das doch fast jeder Mensch irgendwie wahrscheinlich nachempfinden kann, so ein bisschen.
Ja, das denke ich auch. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich oder Freunde von mir oder wir in der Gruppe, wir hatten dann irgendwann mal die Idee so, hä, Summer of 69, wie alt ist Bryan Adams eigentlich? Wie alt muss er im Summer of 69 gewesen sein? Und dann fängst du an zu rechnen und dann kommst du vielleicht auf die Idee, dass es doch eher so das Beschreiben eines generellen Gefühls ist, ne, von früher, irgendwie früher war alles unbeschwert. So ist es natürlich, wenn man Jugendlicher, Heranwachsender ist oder auch wenn man gerade 20 ist, dann ist alles natürlich noch leichter, als wenn man irgendwie Verantwortung trägt. Und
ja, das stimmt.
Ja, so ist es einfach. Aber Bryan Adams gibt uns noch eine weitere Deutung mit an die Hand. Und zwar sagte er mal im Interview, ja, es ist ein sehr einfaches Lied über den Rückblick auf den Sommer, aber auch auf Making Love. Und für ihn war 69, natürlich ist es eine Sexualpraktik, für ihn war das eine Metapher für Making Love und nicht für das Jahr. Und er sagte dann auch, naja, jemand in Spanien hatte ihn mal gefragt, so, sag mal, du hast in der ersten Zeile geschrieben, I had my first real sex dream. Und da musste er lachen. Na gut. Genau, er ist ja recht früh zur Musik gekommen, also er ist Jahrgang 59 und ist mit 15 schon von der Schule gegangen, also ne, kanadische Highschool und wollte dann aber auch eine Musikkarriere einschlagen. Das war erstmal nicht so erfolgreich, weil es gibt auch die Anekdote, dass er mit 16 im Knast gelandet ist.
Oh.
und ziemlich viel Probleme auch mit Drogen hatte. Ja. Also offensichtlich gab es auch Gründe, warum er dann von der Schule abgegangen ist. Und der Vollzugsbeamte hat dann ihm gesagt, so Junge, pass mal auf, wenn dich nachher deine Mutter abholt, ja, dann guck sie dir mal genau an, wie unglücklich du deine Mutter machst. Mhm. Und er hat sich dann für sich gesagt, okay, ja, er hat völlig recht. Ne? Also ich mache meine Mutter wirklich unglücklich durch mein Verhalten und da muss ich irgendwie, ja, irgendwas ändern. Und das hat er dann offensichtlich gemacht. Also er hat die Kurve gekriegt, er ist dann seriöser Musiker geworden und hat es mit den Drogen offensichtlich auch nicht mehr so krachen lassen und dann ging alles bergauf. Kids Wanna Rock.
Ja, der kürzeste Song des Albums und auch der, also ich meine, der hat ja das Rock schon im Titel, das ist definitiv ein ganz knackiger Rocksong, der jetzt auch mal nicht diese unterschwellige Melancholie transportiert, die viele andere Songs auf dem Album so ein bisschen mitschwingen haben.
Ja. Ja, genau.
Finde ich auch, also, dass gehört, der ja. das Album dadurch auch sehr gut auflockert, so, weil es halt wirklich mal eine ganz straighte Nummer ist, die einfach nur so nach vorne geht.
Mhm. Dann sind wir schon bei It's Only Love, das Duett mit Tina Turner. Und ja. Das war, wie wir ja schon gesagt haben, ne, das war die sechste Single, erst im Oktober 1985 ausgekoppelt, also knapp ein Jahr nach Veröffentlichung des Albums. Und Tina Turner war ein absoluter Superstar. Ja. Und Bryan Adams war so ein bisschen so in der Rolle des Junior-Partners, muss man ja. sagen, weil Tina Turner ja wirklich durchgestartet ist, also ja. In ihrem zweiten Musikerleben, kann man sagen. Und Bryan Adams so ein bisschen der Jungspund an ihrer Seite, also ja. ne, vom Alter passt das ungefähr. Und ich finde es eine wirklich tolle Nummer, also ganz klar, also ja. eins der Highlights auf dem Album.
Ja, ja, definitiv, super starker Song, natürlich auch wegen Tina Turners Powerstimme.
Oh ja.
Bryan Adams hat sogar mal in einem Interview gesagt, von allem, was er mit anderen Musikern zusammen aufgenommen hat, sei die Zusammenarbeit mit Tina Turner tatsächlich die gewesen, die ihm am meisten so im Gedächtnis geblieben ist.
Okay.
Weil er wohl auch zu ihrer Musik vorher schon sehr viel Bezug hatte. Er hat sie wohl, als er relativ jung noch war, schon in Clubs auftreten sehen, bevor sie überhaupt so ein Megastar geworden ist, wie sie denn dann später war. Und da war das für ihn wohl auch auf persönlicher Ebene eine ziemlich große Sache, so jemanden dann auf seinem Album singen zu haben.
Auf jeden Fall. Also bei Tina Turner muss man natürlich sagen, sie hatte in den 60ern und in der ersten Hälfte der 70er Jahre große Erfolge, war verheiratet mit Ike Turner und hat ihn dann aus Gründen oder hat dann die Scheidung eingereicht, was allerdings auf ihre Karriere auch einen negativen Einfluss hatte, weil ja, es lief dann einfach über Jahre hinweg gar nicht ja. gut. Und dann hatte sie halt 1983, 84 wirklich ein Comeback der Extraklasse. Zum Glück, muss man sagen, weil großartige Musikerin war sie natürlich immer. Und ja. Dass sie halt wirklich so über Jahre am Rande der, wie soll man sagen, des Existenzminimums rumgekratzt hat, das ist natürlich wirklich schon eigentlich eine bittere Sache gewesen. Und ja. Ja, schön, dass es dann auf jeden Fall zu diesem Duett gekommen ist. Und Bryan Adams, muss man auch sagen, es gibt ja dieses Video, wo die dann halt zusammen auf der Bühne stehen und er an der Gitarre, der dann wirklich dieses Eingangsriff da klampft, ja. ist natürlich auch schon eine große Sache. Dann kommen wir allerdings sage ich jetzt schon, zu den letzten beiden Songs.
Ja.
Und da hast du dich ja schon so ein bisschen...
Ich habe vorhin schon mal drauf eingegangen. Also Long Gone könnte man meiner Meinung nach komplett drauf verzichten. So ein Song, der überhaupt nicht hängen bleibt. Da lieber Reckless, der Titelsong. Das wäre, glaube ich, die bessere Alternative gewesen. Ja, und dann gibt's noch Ain't Gonna Cry zum Abschluss. Ehrlich gesagt auch ein Song, den ich jetzt auch nicht unbedingt zu den Highlights auf dem Album zählen würde. Also dann leider ein sehr, sehr starkes Album, das dem hinten raus dann doch so ein bisschen die Luft ausgeht.
Mhm. Nichtsdestotrotz, also wenn man sich dann natürlich diese 30th Anniversary Version des Albums kauft, dann kriegt man natürlich alle Hits dazu. Ich würde dich gerne mal fragen, wie findest du den Sound des Albums und vor allen Dingen den Band-Sound, weil Bryan Adams und Jim Vallance hat immer ein bisschen auch mitgetrommelt. Okay, Bryan Adams hatte dann halt eine feste Band oder mehr oder minder feste Band, mit der er auch live aufgetreten ist. Im Studio gab es dann natürlich noch jede Menge Studiomusiker, die situationsbedingt dann irgendwie eingeladen wurden. Wie findest du diesen Band-Sound?
Ich finde den richtig gut, muss ich sagen. Und ich finde halt auch, also auch, ich war einmal tatsächlich auf der Reckless 30th Anniversary Tour, habe ich Bryan Adams auch einmal live gesehen, in der Lanxess Arena in Köln. Und ich finde, was man da gemerkt hat, finde ich, merkt man doch auch auf diesem Album auf jeden Fall, dass auch wenn Bryan Adams natürlich ein Solo-Künstler ist, er schon eine, wie du sagst, eine richtige Band halt hat, die jetzt nicht nur seine Hiwis sind. Ich meine, die sind ja auch im Booklet alle mit Foto, wie bei einer klassischen Band, alle mit Foto und namentlich dann auch genannt. Also zumindest diese Kernband, ne? Du hast ja schon gesagt, gibt es ja auch noch haufenweise Gastmusiker auf dem Album, die da jetzt natürlich nicht alle mit Foto abgebildet sind. Aber die eigentliche, ich nenne es jetzt mal Bryan Adams Band, ist ja schon genau das. Es ist schon eine richtige Band, die dementsprechend auch alle im Booklet gewürdigt werden und finde ich schon auch auf dem Album durchaus ihre Präsenz haben. So.
Okay, spannend.
Das ist jetzt nicht so wie in vielen Pop-Produktionen, wo dann der Gesang einfach alles überklebt und der Rest ja wirklich nur noch so Hintergrundrauschen ist, weil man halt über irgendwas dann singen muss, damit das funktioniert. So, ne? Also die Musik spielt ja schon wirklich genauso eine große Rolle wie jetzt Bryan Adams' Main Vocals. So.
Okay, ja. Also, ich habe natürlich einen anderen Ansatz. Ne? Also ich komme ja eher von Loverboy und kannte da ja jetzt auch Dangerous quasi, den Titelsong von Reckless. Und bei Loverboy ist es natürlich immer so gewesen, dass du wirklich fünf Musiker hast, die im Grunde genommen gleichberechtigt in der Band sind, die sich auch alle wirklich in den Vordergrund spielen durften. Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen in dem Sound. Also das heißt, dass da irgendwie ein super begabter Bassist wahrscheinlich spielt. Das würde man jetzt so nicht raushören, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Rosinenpickerei. Also,
ja gut, das Album stimmt natürlich schon. Großartig. Also am Ende ist der Mix, finde ich, halt schon immer sehr gitarrenlastig. Ne?
Ja.
Also die Gitarren, die stechen dann natürlich von allen Instrumenten schon immer heraus. Aber ich meine, gut, da muss man jetzt sagen, das ist ja in der Rockmusik jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Gerade Bassisten haben ja oft doch leider das losgezogen im Mix aller möglichen Platten so ein bisschen unterzugehen im Vergleich zu den restlichen Instrumenten.
Genau, wenn wir an Metallica denken,
ja, das ist
dann
natürlich das schlimmste Beispiel.
Gab's da auch wirklich genau das Extrembeispiel, wo der Bass im Mix leider komplett untergegangen ist.
Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel,
Ja, genau. Aber letzten Endes, wenn ich jetzt Loverboy nenne, da muss man natürlich auch sagen, dass Bryan Adams offensichtlich mit dem Album alles richtig gemacht hat, weil der Erfolg gibt ihm einfach recht. Und
ja, das stimmt. Und wenn dann andere Acts mit der Ausschussware auch noch Hits gelandet haben, so, ne, das sagt ja dann eine Menge darüber aus, wie hoch da das songwriterische Niveau halt einfach war zu dem Zeitpunkt.
Du würdest also sagen, okay, ist eine richtige Rockplatte und klar, wir wissen auch Arena-Rock oder Stadion-Rock, das trifft's auch auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden
Fall. Es gibt genug Refrains, wo dann halt die Menge mitsingen kann. Und du hast auch schon verraten, dein Lieblingssong ist natürlich es war Run to You.
Ja, Run to You, finde ich, ist der stärkste Song auf dem Album. Was ist dein Favorit?
Ich hätte jetzt auch gesagt Run to You tatsächlich und natürlich das Duett mit Tina Turner, It's Only Love, ist auch ganz stark. Summer of 69 natürlich aus nostalgischen Gründen, weil es einfach der größte Hit war und wie du sagst, wurde ein bisschen totgenudelt, das ist so, aber wenn man natürlich selbst mal eine Gitarre in die Hand nimmt und ein bisschen rumdudeln möchte, dann passt der Song natürlich wirklich auf alle sechs Seiten. Also der spielt sich von alleine fast.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich finde aber auch, dass Heaven als Ballade wirklich sehr, sehr schön ist. Also da kann man nichts sagen. Und der Anfang, oh, jetzt bin ich hier wirklich schon so bei einem Song nach dem nächsten. Der Anfang mit One Night Love Affair ist eigentlich auch sehr, sehr stimmig. Und insofern nicht den einen Lieblingssong, aber ich würde sagen, Run to You und It's Only Love, die beiden so gleichberechtigt nebeneinander. Das sind so meine Favoriten.
Okay.
Was wäre denn dein Lieblingsriff? Du als Gitarrist, was würdest du sagen?
Also ich glaube, da muss ich auch mit Run to You gehen. Ich finde allein dieses Intro-Riff einfach schon so stark. Ich hab mal in einer WG gewohnt, da habe ich die anderen beiden, meine Mitbewohner, eine Zeit lang in den Wahnsinn getrieben, weil der Song irgendwie eine Zeit lang bei mir wirklich auf Dauerrotation lief.
Du hast den auch selbst gespielt, oder?
Nein, das nicht.
Immer nur, das nicht, okay.
Ich habe den aber einfach eine Zeit lang wirklich sehr häufig irgendwie gehört. Ich kann auch gar nicht sagen, warum ausgerichtet, wie das gekommen ist, aber ich hatte mir irgendwann mal so eine 80er-Playlist zusammengestellt, die dann eher nicht, also die jetzt nicht so metal-lastig oder so war, und da war der immer der erste Song und dann habe ich den halt immer wieder angemacht.
Von Bryan Adams. Er hat ja eine lange Karriere hingelegt und ist ja auch nach wie vor aktiv.
Ja.
Gab es vorher oder danach irgendwas, was dich noch teest, oder sagst du, Reckless ist eigentlich so der Höhepunkt von seiner Karriere?
Für mich künstlerisch auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch gestehen, ich kenne mich jetzt in seiner Diskografie auch nicht so mega gut aus, dass ich da jetzt jedes Album durchexerzieren könnte. So, das muss ich jetzt auch sagen, aber so die einige Singles von dem, was er danach gemacht hat, kenne ich natürlich schon, und daraus schließe ich jetzt doch mal, dass da keine Platte mehr dabei ist, die da jetzt irgendwie gegen anstinken kann, ohne das jetzt zu böse zu meinen. Also ja, hier und da sind ja schon immer noch mal starke Songs rumgekommen, gar keine Frage. Ne, aber ich finde so gerade in den 90ern ist ja dann, hatten wir ja vorhin schon mit Robin Hood und die drei Musketiere, den Songs, die er da für die Filme dann gemacht hat und so, da ist es ja schon sehr, sehr schmusig dann geworden. Ja. Da ist dann die Frage, wo ist der Rock? Vielleicht musste man dann doch irgendwann mal sagen, ja, hier ist er nicht mehr so richtig zu finden.
Ja, genau. Und so ein Plattentitel wie Waking Up the Neighbors ist dann vielleicht auch ein bisschen euphemistisch.
Ja, aber da ist
es sei denn, man möchte sie dann mit Schmuseballaden oder so.
Wollte ich gerade sagen, da ist ja dann auch der Robin Hood Song drauf.
Ja, genau. Alles klar, dann würde ich sagen, ist es eine runde Sache. Und
ja.
Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke für die erneute Einladung.
Gerne, gerne. Wir haben noch ein paar Sachen in der Pipeline, denke ich. Und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ob da die Gitarren mal wieder so richtig aufgedreht werden.
Ja, da finden wir schon was.
Alles klar. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Kommentiert gerne, schreibt uns, welchen Song von Bryan Adams ihr am besten findet. Oder schreibt uns ganz heimlich eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Wir sind da eigentlich überall zu finden, also Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcast. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, findet ihr sie in unserer Spotify Playlist. Und wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, da sind dann natürlich alle Videos verlinkt. Und damit wir auch weiterhin diesen Podcast bestreiten können und nicht nur wehmütig auf den Summer of 69 zurückblicken müssen, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich eine kleine Unterstützung in Form eines kleinen Eurobetrags zukommen lassen könnt. Ihr wisst, the kids wanna rock und ihr könnt daran teilhaben. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns in Kürze wieder im Boys of Summer Podcast mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.